Welcome. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Hallo Martin.
Willkommen Walter.
Wie geht es dir heute, Martin?
Richtig gut. Und dir?
Danke, mir geht es immer noch gut.
Es ist Sommer, also können wir uns nicht über kaltes Wetter beklagen.
Nein, es ist sehr warm.
Ja. Nun, heute haben wir wieder ein sehr kontroverses Thema. Ich denke, wir haben viel dazu zu sagen.
Weißt du, es ist ein wiederkehrendes Thema, denn viele Leute scheinen es einfach nicht zu begreifen.
Nun ja, vielleicht wollen sie es nicht begreifen.
Ich denke, dass das der Wahrheit näher kommt.
Dann lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, es ist ein Vorrecht, für dich zu arbeiten. Danke, dass wir wieder hier sein können. Wir bitten um deinen Segen und deine Führung durch den Heiligen Geist und den Schutz deiner Engel. Bitte erleuchte auch unseren Verstand während des Gesprächs. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, können wir jemals für Gott arbeiten oder können wir nur mit Gott arbeiten?
Mit ihm? Oh ja, wenn man diesen Teil trennt, dann arbeitet man umsonst.
Ja, dann arbeitet man vergeblich. Man stempelt nicht für eine Arbeit ein und dann stempelt man wieder aus.
Nein.
Wenn er nicht mit uns geht, kann man es gleich lassen, denn dann begegnet man dem Feind allein und wenn man zurückbleibt, könnte er einem von hinten den Weg abschneiden. Also sollte man besser nahe dranbleiben, nahe bei ihm.
Das ist so wichtig, dass du es gefragt hast. Denn ich denke, dass man oft mit Gott arbeitet, aber anfängt zu vergessen, dass er mit uns arbeitet. Also fängt man an, für ihn zu arbeiten.
Das ist ein Problem.
Und man kann schon mal müde werden. Oder man versteht nicht, warum man so zu kämpfen hat. Aber den Letzten, den man um Hilfe bittet, ist Gott.
Das stimmt. Man denkt, man kann alles allein machen. Nun, Martin, wir werden über geistliche Gaben sprechen. Also, wir haben das schon einmal getan. Und ich denke davor auch schon. Und ich glaube auch davor auch schon einmal. Aber wir werden es noch einmal tun. Warum müssen wir diese Dinge tun? Nun, weil die Leute die Relevanz nicht zu verstehen scheinen. Die Wichtigkeit dieser Dinge.
Das ist es.
Erst kürzlich kontaktierte mich ein junger Mann, ganz frisch im Glauben, gerade aus dem Feuer gerissen. Er kommt in die Gemeinde. Er hat viel gehört, viele DVDs angesehen. Und die Gemeinde macht das genaue Gegenteil. Also hat er ein paar Fragen, die auftauchen. Stimmt's?
So ist es.
Also geht er zum Prediger und fragt ihn, ich verstehe nicht, warum es beispielsweise beim Potluck Fleisch gibt. Warum passieren diese Dinge? Was ist mit dem, was der Geist der Weissagung sagt? Und als Antwort kommt, nein, das war für das 19. Jahrhundert, das trifft nicht auf uns zu. Oder er erhält eine noch erstaunlichere Antwort, der Prophet ist tot, also gilt es für uns nicht mehr. Also fragt er den Prediger, und was ist mit Jeremia? Der ist auch schon tot, gilt das für uns nicht mehr? Oder Jesaja oder irgendeiner von ihnen? Aber es scheint ein Trend zu sein. Wir haben schon darüber gesprochen. Doch diese Artikel, die herauskamen, dass man Literatur aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr verwenden kann.
Die Artikel haben nicht aufgehört, also können wir auch nicht aufhören.
Nein, die Artikel hören nicht auf. Ich denke, wir erwähnen es schon. Zu argumentieren, dass man die Bücher vom Geist der Weissagung nicht mehr drucken kann, weil das Bäume benötigt und wir doch eine Krise mit dem Klimawandel haben. Also müssen wir damit aufhören. Was ist mit dem ganzen Müll, der in der Welt gedruckt wird? Aber das darf nicht hinausgehen? Wenn Leute anfangen, so zu argumentieren, möchte ich Adjektive verwenden, die ich lieber vermeide. Sonst könnte ich uns eine bestimmte Bezeichnung einbringen.
Weißt du, mich macht das auch traurig. Denn die Leute, die diese Artikel schreiben, sind Pastoren, die das predigen. Auch jeder andere, der das sagt, ist ja anscheinend Teil dieser Gemeinde.
Ja, sie sollten nicht so antworten. Ich hätte ja nichts dagegen, um jetzt bei diesem speziellen Fall mit der Frage, warum Fleisch gegessen wird, zu bleiben, wenn der Prediger sagen würde, ich weiß, dass es richtig wäre, aber wir kriegen das einfach noch nicht hin. Wir kämpfen damit. Ich hoffe, dass der Herr unsere Herzen bald verändern kann. Damit habe ich kein Problem.
I hope the Lord can change our hearts soon. I have no problem with that. I don't.
Weißt du, ich will nicht darauf herumhämmern, aber unverfroren zu sagen, das ist Unsinn, wir brauchen das nicht tun, das überschreitet doch eine bestimmte Linie.
Genau. Und es ist ja auch so, dass es dabei nicht nur ums Essen ging. Alles, was da erwähnt wird, gehen wir mit der Bibel genauso um?
Ja, richtig. Und warum dieser ehemalige Unionspräsident, mit dem ich schon früher in einem öffentlichen Forum die Klingenkreuze so dagegen ist? Nun, wegen der Ansichten in Bezug auf den Katholizismus. Er denkt, dass sie nicht zeitgemäß sind. Er wird eines Tages eine große Überraschung erleben.
Ja.
Und ich hoffe, er ist bereit dafür. Weißt du, wenn ich in der Bibel über diese Dinge lese, wobei ich damit nicht allzu sehr ins Detail gehen möchte, aber es ist so interessant, wenn man im 4. Buch Mose über das Volk Israel liest und wie sie waren.
When you read in the book of Numbers about the people of Israel and how they were,
and I just ich liebe einfach, was Mose durchmachen musste. Also, ich liebe nicht das, was er durchmachen musste, aber seine Antwort darauf liebe ich. Denn es ist so real für unsere Zeit. Als er mit Gott sprach, als sie nach dem Fleisch gierten. Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht alleine tragen, denn es ist mir zu schwer. Dann sagte er, und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Und ich lache, denn es ist so real. Er sagt, nimm mich einfach weg, ich kann damit nicht mehr umgehen.
Ich halte das nicht mehr aus. Und weißt du was? Nichts hat sich geändert seit der Zeit von Mose.
Nein, nichts hat sich geändert. Es ist genau das Gleiche. Warum handelst du so mit mir? Dann töte mich gleich. Bring mich um, nimm mich da weg. Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, dann schaff mich weg. Ist das nicht goldig?
Ja.
Dann sagte Gott zu ihm, okay, nimm 70 weise Männer, bringe sie zur Stiftshütte und er bringt 70 zusammen. Hat das genauso funktioniert, wie es sollte?
Nein.
Nicht wirklich. Denn als sie dort ankamen, da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie. Doch im Vers 26 gibt es ein Aber. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Also zwei der Männer tauchten nicht auf.
Ja.
Ich werde nicht gehen. Wer rief sie?
Gott.
Ich werde nicht gehen. Es ist interessant.
Ja.
Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und erstaunlicherweise, der Geist ruhte auf ihnen und sie fingen an zu weissagen. Gott sah sie da in ihrem Zelt und goss seinen Geist über sie aus. Als Josua das sah, war er entrüstet. Was ist hier los? Da lief ein junger Mann hin und berichtete es Mose und sagte, Eldad und Medad weissagen im Lager. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehe ihnen, beende es sofort. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Was für ein sanftmütiger und milder Mann, stimmt's? Ihn besorgte das nicht allzu sehr. Aber hier weissagten sie. Aber diese Sturheit, oder? So stur.
Das hört sich bekannt an.
Ist es bei uns nicht genauso?
Genau das Gleiche.
Und dann Aaron und Miriam.
Oh ja.
Sie regten sich schrecklich auf und entschieden, dass Moses zu viel Rat von seiner Frau annahm. Ihnen gefiel es nicht, dass sie Äthiopierin war, sagt die Bibel, in der Fußnote steht, oder Kuschiterin. Ob es so war? Ellen White sagt, sie war keine Kuschiterin, sondern sie war dunkler als die anderen.
a Kushite, but she was darker than the others. And,
es scheint, als ob es dieses Problem schon sehr lange gibt.
Ja, und wir dachten, das wäre erst jetzt aufgetaucht.
Und dann wurde Miriam getadelt. Aber es ist interessant, in Vers 6, Kapitel 12 heißt es, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so, mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Ich sage es ihm direkt. Ist es manchmal notwendig, ein direktes Zeugnis zu geben?
Ja, das direkte Zeugnis.
Weil man so verwirrt ist und nicht versteht, was vorgeht. Oder man möchte verwirrt sein.
Aber tat Gott das nicht immer? Sandte er nicht immer ein direktes Zeugnis, wenn sich etwas einschlich, das Verwirrung brachte?
Okay, dann kann man nicht diskutieren und sagen, ach, vielleicht ist es so oder vielleicht nicht, denn er sagt es direkt, stimmt's? Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Moses zu reden? Gott spricht hier zu Aaron und Miriam. Habt ihr euch nicht gefürchtet? Ich frage mich, ob einige dieser Pastoren oder sogenannten Leiter, die den Geist der Weissagung so ablehnen, fürchten, sie sich nicht gegen die Dienerin des Herrn zu widersprechen?
Genau.
Haben sie keine Angst?
Wer würde sich nicht fürchten? Welcher Geist fürchtet sich nicht?
Wie viele Bücher wurden gegen den Geist der Weissagung geschrieben?
Ach, weißt du, ich möchte dazu noch etwas sagen. Wenn ich E-Mails bekomme und man darin versucht, den Geist der Weissagung zu verleumden, werden darin normalerweise Punkte gegen Ellen White angeführt. Und diese Punkte sind schon seit 170 Jahren die gleichen.
Warum nicht? Weil es sie stört.
Doch diese Punkte wurden schon damals widerlegt.
Schon 100 Mal. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, also ich habe erst kürzlich wieder nachgelesen, wenn man in der Geschichte der Leute nachforscht, die all den Geist der Weissagungen verleumdet haben, die von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren und von uns weggingen, was geschah mit ihnen? Sie verschwanden im Nichts, richtig? Aber diese Botschaft geht immer noch hinaus nach all den vielen Jahren. Warum verschwand diese Botschaft nicht? Warum irritiert sie alle auch heute noch?
Naja, weil es doch die einzige ist, die den anderen entgegensteht.
Okay, ich dachte, wir sollten uns die geistlichen Gaben ansehen und etwas Zeit damit verbringen, weil es lebenswichtig ist.
It is of vital importance.
Ich denke, dass es von allergrößter Wichtigkeit ist. Es ist so wichtig, dass wenn wir es nicht beachten, wir meiner Meinung nach das Ziel verpassen werden.
Ich stimme dir zu 100% zu. Wie es schon in der Offenbarung heißt, die Bedingung, um sich als die Gemeinde der Übrigen zu qualifizieren, steht auf zwei Beinen. Eines sind die Gebote Gottes, das andere ist der Geist der Weissagung. Wenn man eines davon vernachlässigt, wird man Probleme haben.
Man ist verkrüppelt. Man ist verkrüppelt. Das Interessante dabei ist, Martin, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Und wenn man viel Licht hatte, wird man gemäß diesem Licht zur Verantwortung gezogen. Sogar wenn man sich entschieden hat, dieses Licht zu vernachlässigen und nicht zu studieren, wenn es einem doch zur Verfügung stand. Es ist wie, wenn man eine Bibel im Regal stehen hat und nie darin liest. Man wird für das zur Verantwortung gezogen, was darin steht, weil man ja jede Gelegenheit hatte, in dieses Buch zu schauen. Also lass uns einfach die geistlichen Gaben betrachten und sehen, warum wir denken, dass es so wichtig ist.
Ja, so ist es.
In alter Zeit sprach Gott zu den Menschen durch den Mund der Propheten und Apostel. In diesen Tagen spricht er zu ihnen durch die Zeugnisse seines Geistes. Nie hat es eine Zeit gegeben, in der Gott seine Kinder hinsichtlich seines Willens und der von ihnen zur befolgenden Lebensführung ernsthaft unterwiesen hätte, als jetzt. Nie hat es eine Zeit gegeben. Martin, wir leben in den letzten Tagen. Martin, ich denke, dass wir irgendwann in der Zukunft auch darüber sprechen sollten, was es bedeutet, in den letzten Tagen zu leben.
Genau, das ist von äußerster Wichtigkeit.
Das ist doch wichtig zu wissen, denn unter uns gibt es solche, die diesen Tag weit in der Ferne rücken und sagen, wir leben nicht in den letzten Tagen. Wir haben Neuigkeiten für Sie. Wir leben seit 2000 Jahren in den letzten Tagen.
Genau.
Wir leben in den letzten Tagen, ob es Ihnen jetzt gefällt oder nicht.
Ganz richtig.
Aber wir leben auch am Ende der Zeit.
Ja.
Und da besteht ein Unterschied. Das werden wir uns noch ansehen müssen. Aber nie hat es eine Zeit gegeben, in der Gott seine Kinder hinsichtlich seines Willens und der von ihnen zur befolgenden Lebensführung ernsthafter unterwiesen hätte als jetzt. Man kann diese Aussage jetzt zurückweisen und sagen, nun, sie kommt von einer Person, die vorgab, eine Prophetin zu sein. Lass es uns verneinen. Aber was ist, wenn es stimmt? Was, wenn es wahr ist? Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Interessant, dass wir damit anfangen. Erklärt Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes. Im Kampf gegen das Böse müssen wir jeden Muskel anspannen und jede von Gott gegebene Fähigkeit für das Richtige ausüben, damit wir der Verführung widerstehen können und Schritt für Schritt im Leben als Christ vorankommen. Niemals können wir im Müßiggang oder in Passivität gerettet werden. Es ist für uns nicht möglich, uns in den Himmel treiben zu lassen. Kein Faulpelz kann dort eintreten. Wenn wir nicht ringen, Eingang in jenes Reich zu erlangen, wenn wir nicht ernstlich erforschen, woraus dessen Gesetze bestehen, sind wir nicht geeignet und bereit, daran teilzuhaben. Martin, wenn du Teil eines Königreiches wirst, nehmen wir an, du nimmst eine neue Staatsbürgerschaft an und wirst Bürger der Vereinigten Staaten. Schwörst du dann nicht der Verfassung Treue?
Ja, und man muss sich an deren Regeln halten. Wenn das andere Regeln als hier sind und man sich weiter an die hiesigen Regeln hält, kann man Ärger bekommen.
Wenn das im irdischen Bereich gilt, um wie viel mehr im himmlischen? Bekamen die ersten Eltern Probleme, weil sie diese Gesetze verletzten?
Ja, deshalb sitzen wir als Konsequenz hier.
Okay. So,
sagte Jesus, faulenzt euch auf dem schmalen Weg hin zum Tor?
Nein.
Er sagte, ringt darum. Das harmonisiert sehr mit dem, was die Bibel sagt.
Genau. Man kann es kaum besser ausdrücken als hier. Es ist für uns nicht möglich, in den Himmel hineinzudriften.
Nein. Die dort eingehen, müssen loyale und treue Diener Gottes sein, die das Joch mit Christi auf sich nehmen, seine Werke wirken, überwinden, wie er überwand, Tag für Tat mit geerbten und gehegten Neigungen zum Schlechten ringen, die oft gekreuzigt werden müssen. Sie müssen mit Gott zusammenarbeiten, sollen nicht im Gebet nachlassen. Ihre Gedanken an die Unterstützung durch den Heiligen Geist himmelwärts gewandt, wobei sie gleichzeitig jedes Mittel nutzen, das Gott ihnen als Hilfe zur Verfügung gestellt hat. Klingt das logisch?
Hundertprozentig.
Klingt das biblisch?
Ja.
Okay. Gehen wir jetzt einmal zu unseren Pionieren. Denn diese Kirche nahm mit den Pionieren ihren Anfang. Der gründete sich auf Bibelstudien. In einer Atmosphäre, als es viel Verwirrung gab. Verwirrung in Bezug auf die Lehre. Da waren Hunderte von Denominationen und jede hing einem Glaubensbekenntnis an.
Ja.
Das ist doch problematisch.
Ja, deshalb gibt es ja so viele Denominationen, weil man nicht von seinem Glaubensbekenntnis ablassen wollte. Also wird eine neue Kirche gegründet.
Ja, da gab es diejenigen, die glaubten, dass man schläft, wenn man gestorben ist. Und diejenigen, die glaubten, dass man nicht schläft, wenn man tot ist, sondern unterwegs ist, seine Verwandten besuchen, alles Mögliche macht und hohe Positionen im Himmel einnimmt. Ganz egal, wie dämonisch man sich auf Erden verhalten hat, richtig? Da besteht auch ein Unterschied zwischen diesen Lehren, oder?
Ja, völlig gegensätzlich.
Eine muss richtig und eine muss falsch sein. Oder vielleicht noch eine dritte oder vierte Möglichkeit. Okay, die Pioniere studierten also die Bibel. Sie wollten nur wissen, was die Bibel sagte und nicht, was das Glaubensbekenntnis sagte. Was sagt die Bibel dazu? Und was sagt die Prophetie dazu? Und wenn diese Pioniere an eine Sackgasse kamen und nicht mehr weiter wussten, ob jetzt dieser Weg oder jener Weg, war der Geist der Weissagung das Mittel, das den Weg zeigte.
Ja, so ist es.
Aber es musste biblisch sein.
Genau. Und entweder war es eine Bestätigung zu etwas, was sie studiert hatten, oder, wie du sagtest, zeigte es den richtigen Weg.
Oder wenn es eine Vielzahl von Vorstellungen gab, wurde die richtige gezeigt. Dann wurden die entsprechenden Verse gefunden und es hieß, das ist es. Also die Pioniere. Ich wurde angewiesen, dass wir das Zeugnis einiger unserer altbewährten Arbeiter herausstellen sollten, die jetzt schon tot sind. Lass sie weiterhin durch ihre Artikel sprechen, so wie sie in den früheren Ausgaben unserer Zeitschriften gefunden werden können. Diese Artikel sollten jetzt neu gedruckt werden, damit es eine lebendige Stimme von Gottes Zeugen geben möge. Die Geschichte der frühen Erfahrungen mit der Botschaft wird eine Kraft sein, um dem meisterhaften Einfallsreichtum von Satans Täuschungen zu widerstehen. Diese Anweisung wurde kürzlich wiederholt. Ich muss vor den Menschen die Zeugnisse der biblischen Wahrheit darlegen und die entschiedenen Botschaften wiederholen, die vor Jahren gegeben wurden. Ich wünsche mir sehnlich, dass meine Predigten, die ich bei Zeltversammlungen und in Gemeinden gehalten habe, doch weiterleben und ihr Werk verrichten können. Martin, das wird so viele Bäume benötigen, um das Papier zu drucken. Ich denke, wir sollten es...
Verwerfen.
Ja, verwerfen. Das ist so lächerlich, dass ich es gar nicht weiter kommentieren möchte, sonst würde ich aus der Haut fahren.
Leider wurde das schon vor 119 Jahren geschrieben. Also ist das doch alles schon...
Und überhaupt ist sie schon tot.
Ja, aber es heißt altbewährte Arbeiter, die jetzt tot sind. Wir müssen deren Zeugnis hervorheben.
Nun gut, zumindest nutzen wir kein Papier. Aber wir nutzen Strom und setzen einen CO2-Fußabdruck in die Äther. Vielleicht wird das auch problematisch, aber auch die Verfasser dieser Artikel setzen einen CO2-Fußabdruck in den Äther. Damit sind wir quitt, oder?
Ja.
Also lass uns darüber keine Witze mehr machen.
Nein, aber das Traurige ist doch, dass ein sehr großer Teil der Gemeinde dieser Ansicht ist. Und wir müssen doch zeigen, ob diese Ansicht mit der Bibel übereinstimmt.
Nun, Martin, wenn du oder irgendjemand anders aus der Kirche morgen zu mir käme und mir sagen würde, dass du jetzt ein Prophet bist, wäre ich überglücklich und würde alles machen, was du sagst, oder?
Nein, du nicht.
Nein, ich wäre skeptisch, außerordentlich skeptisch. Meinst du nicht, dass diese Pioniere ebenfalls außerordentlich skeptisch waren?
Definitiv.
Was überzeugte sie?
Die Wahrheit.
Die Wahrheit muss es überzeugt haben. Probieren geht über Studieren, richtig?
Man kann es nicht leugnen, wenn Wahrheit präsentiert wird. Man kann versuchen, es zu übersehen, aber man kann nicht leugnen, dass es die Wahrheit ist.
Nun, es gab einen Pionier, der mich beeindruckt. Er hatte seine Höhen und Tiefen. Er war ein sehr fleißiger und treuer Arbeiter. Er hieß Uriah Smith. Er schrieb eine Reihe von Büchern und brachte einige Thesen heraus. Er traf es nicht immer genau, wurde sogar getadelt.
Er war auch...
Aber er brannte für die Sache. Seine Lebensgeschichte ist so interessant. Er hatte ein Problem an den Beinen, ihm fehlte ein Bein, also erfand er eine Prothese mit Knie- und Fußgelenk. Bis zum heutigen Tag wird dieses Patent in der Welt und beim Militär genutzt. Diese Leute hatten Grips. Als sie die Wahrheit und das Gesetz entdeckten und die Gemeinde aufbauten, gab es diesen Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade in der Gemeinde. Es war nicht leicht,
Nein.
den Weg durch dieses Durcheinander zu bahnen. Aber ich denke, am Ende schaffte er es, so manche Hürde zu überspringen.
Ja, es gab eine Zeit, als er, sagen wir, nicht so angetan von dieser Vorstellung des Geistes der Weissagung war.
Er war immer für den Geist der Weissagung gewesen, aber als er getadelt wurde,
das hört sich irgendwie bekannt an.
Das muss schon schmerzhaft gewesen sein. Besonders wenn dann junge Newcomer das Rampenlicht nahmen, wie Alfonso T. Jones. Da gab es diesen jungen Mann, der über Gerechtigkeit aus dem Glauben sprach. Und Oriah Smith und einige der Älteren dachten, er nimmt jetzt den Gehorsam gegen das Gesetz weg. Sie wollten das ausbremsen und Alfonso war äußerst feurig und ein bisschen arrogant. Und dann stellte sich der Geist der Weissagung auf die Seite von Jones. Und das war dann schon schmerzhaft. Ich kann schon verstehen, warum Smith aufgebracht war, denn Jones nahm ihn gelegentlich aufs Korn. Denn er hatte ziemlich viel geschrieben. Er war einer der Ersten, der die 10 Zehen von Daniel erklärte, wofür sie standen. Oder wer die 10 Hörner waren. Dabei erwähnte er die Nationen Europas. Aber er schloss die Alemannen nicht mit ein. Das sind die Deutschen. In seiner Liste hatte er die Hunnen stehen. Und Alfonso Jones studierte diese Sache sehr eingehend und entfernte die Hunnen, die nicht in diese Kategorie fielen. Dafür setzte er die Alemannen ein. Irgendwann fragte ihn jemand öffentlich, was denkst du darüber, dass unsere Pioniere, dass Oriah Smith sagte, dass es die Hunnen wären? Und dann sagte er öffentlich sinngemäß, nun, Oriah Smith denkt, dass es die Hannen waren, aber ich weiß, dass es die Alemannen waren. Das muss ihn geschmerzt haben.
Ja, und wie er das gemacht hat, war auch nicht richtig.
Ja, es war nicht besonders nett, all diese Dinge, aber er zog es durch.
So ist es.
Und schau dir das Ende an.
Ach, das ist so wichtig. Denn oft greifen die Leute zu einem Pionier und nehmen nur dessen Anfang.
Richtig.
Sie sehen nie den ganzen Lebenslauf an. Nur manche sind zwar am Ende vom Weg abgekommen.
Ja, das sind sie.
Also braucht man ein klares Urteilsvermögen, in welcher Phase sie waren.
Ja, man muss die Botschaft von der Person trennen.
Genau das ist es.
Das muss man.
Die Botschaft muss mit 2 Dingen übereinstimmen.
Mit der Bibel und dem Geist der Weissagung. So ist es. Aber es ist interessant, dass Oriah Smith, der Herausgeber der Review war, später durch Alfonso T. Jones ersetzt wurde, der viel jünger als Oriah Smith war. Im Grunde wurde er sein Untergebener. Und er machte das. Dazu braucht es viel, den Stolz hinunterzuschlucken.
Das klingt wie Paulus und Markus.
Ja, und in Oriah brodelte es 2 Jahre lang. All diese Dinge drangen auf ihn ein. Und bei den älteren Brüdern hatte er einige Sympathisanten. Aber am Ende änderte es seine Meinung und eines Tages hielt er eine Predigt. Lass uns darüber lesen. Das ist Oriah Smiths Predigt über den Geist der Weissagung. Am 2. Sabbat der Versammlung hatte Oriah Smith die Predigt im Gottesdienst. Sein Thema lautete, der Geist der Weissagung und unsere Beziehung dazu. Als Predigttext wählte er 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Geistesgaben aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Er brachte Bibeltext nach Bibeltext, um eine solide biblische Basis für die Annahme darzulegen, dass in den letzten Tagen der Welt die prophetische Gabe auftauchen würde. Den Höhepunkt dieses Abschnittes, seine Ansprache, setzte er mit der Erwähnung von Offenbarung 12, Vers 17 als Rechtfertigung dafür, die Ansicht zu akzeptieren, ein derartiges Wirken des Geistes zu erwarten. Das muss man in den historischen Kontext setzen. Zwei Jahre lang war Smiths Einfluss negativ gewesen. Er widersetzte sich der Botschaft einer Gerechtigkeit aus Glauben. Er verleugnete die Gerechtigkeit aus Glauben nicht. Er dachte nur, dass auf der einen Seite zu viel Betonung lag, anstatt auf der anderen Seite. Er wollte ein Werk mit dabei haben. Zwei Jahre lang war Smiths Einfluss negativ gewesen. Zwei Jahre lang hatte er nur wenig über den Geist der Weissagung gesagt, weil er getadelt worden war. Wie es sich im Leben und im Wirken von Ellen White manifestierte. Aber ein paar Wochen bevor er diese Predigt hielt, war er auf dem Felsen gefallen, wie Ellen White es ausdrückte. Nun sah jeder, wo er stand, und das stärkte das Vertrauen der Menschen. Es gibt Menschen, die sehr hart über die Gemeinde urteilen. Sie sagen, die Gemeinde als Ganzes wies die Botschaft von der Gerechtigkeit aus Glauben zurück. Das ist nicht wahr. Es gab welche, die sie ablehnten, aber hier hat man den Fall von Uriah Smith. Er hatte etwas gegen die Art, wie es präsentiert wurde. Und da waren die kleinen persönlichen Seitenhiebe, die er bekommen hatte. Doch hier hat man ihn, wie er auf den Felsen fällt und dann diese Predigt in den Vordergrund stellt. Nun, das sind meine Gedanken dazu. Die Pioniere hatten Kämpfe, wie wir sie haben. Sie waren Menschen und wie wir alle, müssen wir so wie er auf dem Felsen zerschellen und unsere eigensinnige Natur übergeben. In Uriah muss ein Kampf vorgegangen sein, doch sein Schlussgedanke ist es wert, bedacht zu werden. Ich fing also an, Uriah Smiths Predigt zu suchen. Ich fand sie in einem dieser großen Bücher im Internet, kann ich sie nicht finden. Ich fand es also in einem dieser Bücher, die eine Art Sammlung von Fotokopien dessen sind, was damals aufgeschrieben wurde. Ich fand das wertvoll, dass man es teilen sollte. Sollten wir es kurz durchgehen?
Ja.
Nur in Grundzügen. Nicht seine ganze Predigt, das würde zu lange dauern, aber die Grundzüge.
Damit wir eine Ahnung von jemandem bekommen, der, wie sie erwähnte, auf dem Felsen zerschellt ist. Was passiert mit so jemandem?
Ja, denn er war einer der Pioniere. Er stand im Zentrum des Werkes. Er war in einer Führungsposition. Er wurde genau genommen gedemütigt. Und er hatte eine kleine Gruppe Leute auf seiner Seite. Er hätte sich abspalten können. Aber das machte er nicht. Er fiel auf den Felsen.
Er hätte sagen können, diese da sind zu Babylon geworden. Ich muss da herausgehen.
Er war in einer hohen Position und war willig, eine niedrige Position einzunehmen. Weißt du, so jemand kann vom Geist des Universums erhöht werden. Meinst du nicht?
Gott sagte, Jesus kam, um mein Knecht zu sein.
Ja. Darum ging es letztens in seiner Predigt. Ich denke, dass wir das etwas später noch etwas ausweiten sollten und sehen, was das Ziel, die Absicht des Geist der Weissagung ist. Wenn er doch ein so riesiger Stolperstein ist, warum brauchen wir ihn dann überhaupt? Warum brauchten die Leute Mose?
Es wäre ein Albtraum, wäre er nicht da gewesen.
Wenn er nicht da gewesen wäre, wohin wären sie gegangen? Was hätten sie getan?
Nun, sogar schon mit seiner Anwesenheit war es ein Albtraum.
Nun, da hatte er die Leute aus Ägypten herausgeholt und sie nach Kanaan gebracht. Diesen ganzen langen Weg. Also am Ende der Zeit, wenn die Leute aus Babylon herausgehen müssen, diesen ganzen weiten Weg aus dem antitypischen Babylon, wird man sie da einfach ihr eigenes Ding machen lassen? Dann wäre es ein schlimmerer Fall als Babylon. Dann gäbe es eine Verwirrung, die man sich nicht vorstellen kann. Also ist etwas derartiges unbedingt notwendig. Sehen wir uns also an, was er tat. Manchmal zitiere ich wörtlich, aber meistens bringe ich es sinngemäß. Es gibt zwei Dinge, worüber der Apostel Paulus uns nicht in Unkenntnissen lassen möchte. Das erste findet man in 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Geistesgaben aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ist es wichtig?
Ja.
Es ist klar, dass es für den Apostel Paulus wichtig ist. Es gibt noch etwas, worüber er uns nicht in Unkenntnis lassen will. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Martin, sind diese beiden Dinge Streitpunkte?
Ja, sehr oft. Ganz oft.
Geistliche Gaben sind ein großer Streitpunkt. Und auch der Zustand der Toten ist ein großer Streitpunkt.
And we have a big bone of contention about the state of the dead.
Wobei der Zustand der Toten eine der letzten Verführungen sein wird, die Satan gebrauchen wird.
Satan wird mit seinen Verführungen nicht erfolgreich sein, außer er stützt sich auf diese Lehre von der Unsterblichkeit. Beides sind also hochgradig signifikant, wenn es zur Wiederherstellung aller Dinge und dem Auftrag der Gemeinden der Übrigen kommt. Paulus möchte nicht, dass wir in Bezug auf diese zwei Punkte in Unkenntnis sind, denn ein richtiges Verständnis davon ist für die Kirche lebenswichtig, ganz besonders für die Übrigen, da sie frontal auf die dämonischen Täuschungen der letzten Tage treffen werden. Ein korrektes Verständnis dieser äußerst wichtigen Punkte schützt gegen das Vordringen des Spiritismus und wappnet gegen falsche Interpretationen der Schrift.
Wow.
Ist das nicht gewaltig?
Weißt du was? Das heißt also, dass wenn man sich an diese beiden Punkte hält, ein richtiges Verständnis über das hat, was die Bibel aussagt.
Man ist zumindest in der Lage, ein richtiges Verständnis zu haben.
Stimmt.
Es ist so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema näher befassen. Er zitiert 2. Petrus 3, Vers 16. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Hier schreibt Petrus über die Schriften von Paulus. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da stellt sich doch die Frage nach dieser Verdrehung der Schriften.
Sie verdrehen sie also.
Ja. War das schon zur Zeit der Apostel so?
Ja.
Wird es in der Zeit des Endes auch so sein?
Tja, schon.
Wie auch in der Zeit dazwischen.
Es kann gar nicht anders sein.
Und dann natürlich der bekannte Vers in Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Nicht nur glauben, sondern haben.
Haben.
Die das Zeugnis Jesu Christi haben. Geistliche Gaben sind für die Kirche lebenswichtig und es ist wichtig, dass wir sie verstehen. Ich will euch aber nicht in Unwissenheit lassen. Oder anders ausgedrückt, ich möchte, dass ihr es versteht. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis, aber es ist das Mittel, wodurch die Gnade zur Gemeinde kommt. Der Tröster, der Geist der Wahrheit, der Geist der Hoffnung, der Geist der Herrlichkeit. Man kann alles in einer Konkordanz nachschlagen und es finden. Wir befinden uns immer noch auf biblischem Pfad, denn wir lesen die Schrift. Dann wendet er sich den geistlichen Gaben selbst zu und fragt, nun, worüber möchte Paulus uns nicht in Unwissenheit lassen und warum? Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Bei der Götzenanbetung macht man alles, was der Götze machte. Wurde der Götze auf einen Karren gehievt und herumgefahren? Dann trottete man hinterher und sang irgendwas Albernes. Und dieser Götze kann weder reden, noch hören, noch irgendetwas tun. Und doch hörte man bei diesen Götzen Stimmen. Es gab dabei viel Betrug, Schwindel und anderen Unsinn, aber auch eine Menge dämonischer Aktivitäten. Was immer da gesagt wurde, das war es einfach. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Was für ein brillanter Text. Also, eines der ersten Dinge, wenn man die Wahrheit lernen will, lautet, wenn Christus bei dieser Wahrheit nicht im Zentrum steht, ist es keine Wahrheit. Denn der Geist der Wahrheit wird einen zu dieser Wahrheit führen.
Ganz genau. Und natürlich ist ein Lippenbekenntnis für einen Jesus nicht das gleiche wie der wahre Jesus.
Natürlich gehen die modernen Übersetzungen in diesem Text so brutal an, dass sie Jesus bzw. Paulus im Grunde Jesus im Text verfluchen. Aber lass uns das nicht weiter ausführen, denn das ist ein weiterer Streitpunkt, den wir in der Vergangenheit schon ausgiebig bearbeitet haben. Erster Korinther 12, Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Gaben, aber sie kommen vom gleichen Geist.
Ja.
Und sie müssen Christus-zentriert sein. Wenn nicht, sind sie nicht von Gott. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Also in einer Gemeinde muss vieles stattfinden. Es muss Organisation geben, Verwaltung, Einsatz. Und Gott führt die Leute, ihre bestimmten Aufgaben zu erfüllen. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Anders ausgedrückt, ist es kein Geschenk, in dem man sich persönlich sonnen kann, sondern es ist immer für den Dienst.
Wenn es nicht die Gemeinde stärkt, sondern nur für eine Einzelperson ist, oder wie du sagtest, für einen selbst, dann kann es nicht, dabei denke ich an eine ganz bestimmte Gabe, diese Zungen, die man missdeutet.
Richtig.
Jemand, der in gewissen Kirchen in Zungen redet, spricht in einer Sprache, in der ihn keiner verstehen kann.
Das trägt nichts zur Erbauung der Gemeinde bei.
Genau. Dann weiß man, dass es nicht eine der Gaben ist.
Dann fährt Paulus fort und zählt einige dieser Gaben auf. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Er wiederholt es immer wieder, einem anderen, einem anderen, einem anderen. Denn im Heidentum wurden alle geführt und alle hatten die gleichen Manifestationen. Hier hat man unterschiedliche Gaben, die von Gott unterschiedlichen Menschen gegeben werden. Jedem Einzelnen etwas anderes.
Ich dachte gerade daran, bevor ich ein Siebenten-Tags-Adventist wurde, da waren wir in einer charismatischen Gemeinde und absolvierten Bibelstudien zu den Geistesgaben. Aber am Ende, besonders bei der Sprachengabe,
da musste jeder sie haben, stimmt's?
Ja, jeder musste sie haben. Und wenn man sie nicht hat, muss man beten und Gott bitten, einem zu helfen. Es ist eine äußerlich sichtbare Manifestation, um zu zeigen, dass man den Geist hat.
Und das ist nicht biblisch.
Nein, denn wie du gerade sagtest, kann nicht jeder dieselbe Gabe haben.
Ja, abgesehen von der Tatsache, dass sie die Sprachengabe falsch anwenden. Das waren buchstäbliche Sprachen. Sie hörten sie in ihrer Muttersprache. Sie konnten in der Muttersprache des anderen sprechen.
Ein Beispiel, um es leicht verständlich zu machen. Sagen wir, Petrus konnte Deutsch sprechen. Und dort anwesende Deutsche konnten ihn verstehen.
Sogar in ihrem eigenen Dialekt, in dem sie geboren wurden. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Nicht wie man selbst will, sondern wie er will.
Dieser Geist ist der Heilige Geist.
Richtig. Und diese Entscheidung wird von Gott getroffen. Wer welche Gabe bekommt, ist nicht unsere Entscheidung. Dann sagte Uriah, um die Sache noch deutlicher zu machen, der Apostel fährt fort, diese Gabe mit dem Funktionieren eines Körpers zu vergleichen, bei dem alle Glieder bestimmte Aufgaben haben, doch sie arbeiten alle zu einem Zweck zusammen. Das ist der wichtige Punkt. Keine dieser Gaben ist für einen selbstsüchtigen Zweck. Dann erklärte er weiter, sodass eine Kirche ohne diese Gaben einfach wie ein Mensch ist, dem einige Glieder erkrankten oder behindert sind oder entfernt wurden. Und genauso ist es mit einer Kirche, der diese Gaben fehlen und diese Glieder nicht handlungsfähig sind. Es ist eine Kirche, die ihre ganze Aufgaben zum Nutzen der Menschheitsfamilie in der Welt nicht erfüllen kann. Wenn diese Gaben nicht da sind, ist es eine schlecht funktionierende Organisation. Ab Vers 28 zählt der Apostel die Gaben nach ihrer Wichtigkeit auf und schränkt ein, dass nicht alle die Gaben bzw. die gleichen Gaben haben. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfsleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Dann stellte er ganz sicher, dass man das Thema wirklich versteht. Sind etwa alle Apostel? Die Antwort darauf lautet natürlich,
nein.
Sind etwa alle Propheten?
Nein.
Sind etwa alle Lehrer?
Nein. Nein.
Haben etwa alle Wunderkräfte?
Nein.
Haben alle Gnadengaben der Heilung?
Nein.
Reden alle in Sprachen?
Nein.
Können alle auslegen?
Nein.
Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen oder noch weiter vortreffliche Wege zeigen. Man muss in seinem Denken, in seinem Herzen und in seiner Seele ein Christ sein und das Austeilen der Gaben Gott überlassen. In Epheser erklärt der Apostel, wann, von wem, für welchen Zweck und für welche Dauer die Gaben eingeführt wurden. Stimmt's? Epheser 4, Vers 8. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Die Gaben kommen also von Jesus Christus. Epheser 4, Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Das ist im Großen und Ganzen die gleiche Liste, wobei einige paar Dinge fehlen. Weiter sagt er, zur Zurüstung der Heiligen. Das ist also der Zweck. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus.
Ja.
Das ist sehr wichtig.
Es liegt auf der Hand, wenn das fehlt, wird es sich in der Gemeinde nicht manifestieren.
Wenn alles schiefläuft und es keinen Propheten gibt, der das wieder richtig stellt, kann es weiter schieflaufen, stimmt's? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, Martin. Wenn man nicht diese Einheit hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt keinen Propheten oder einige missachten den Propheten.
Schon seit Jahren sage ich genau das Gleiche. Wenn man Einheit haben will, braucht es eine Einheit um den Propheten. Denn dann hat man Einheit in der Schrift.
Dann hat man Einheit. Wenn man einige dieser Könige von Israel nimmt, gibt es keinen Propheten in Israel.
Ja.
Ja, es gibt einen, aber ich hasse ihn.
Ja, denn die anderen 400 oder so waren nichts.
Nein, die Baalspropheten dürfen kommen, aber diese anderen, den hasse ich.
Warum? Weil er nicht...
Weil er die Wahrheit sagt, stimmt's?
Ja.
Haben wir heute die gleiche Situation?
Genauso.
Nun gut. Bedeutet das, dass die ganze Gemeinde oder jeder in der Gemeinde abgefallen ist?
Nein.
Nein.
Aber es ist Zeit, es zuzugeben und sich Zeit zu nehmen, den Propheten zu studieren.
Okay. bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Das ist der Glaube Jesu. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dahin müssen wir doch wachsen, oder? Also ich verstehe unter dem Begriff Zeugnis Jesu das, was Jesus tatsächlich gesagt hat.
Ja.
Und wenn er das einem Propheten sagt, und der Prophet zu uns sagt, aber man sagt es, ist es nicht wert, einen Baum zu fällen, um daraus Papier zu machen, um es zu verbreiten, dann hat derjenige ein ernsthaftes Problem in seinem Denken.
Ja, denn dann sagt er, Jesus, ich will nicht hören, was du tatsächlich zu sagen hast.
Richtig. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Haben wir all diese Dinge in der Kirche? Jeden Wind der Lehre? Haben wir das betrügerische Spiel der Menschen? Haben wir Schlauheit, mit der zum Irrtum verführt wird? Ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, Martin. Im 1. Korinther wird bestätigt, dass alle, die auf das Kommen des Herrn warten, mit allen Gaben des Geistes gesegnet werden. 1. Korinther 1, Vers 6. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeinem Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Müssen also alle Gaben vorhanden sein? Schließt das die Gabe der Weissagung ein?
Ja, vielleicht sogar ganz besonders. Denn der Geist der Weissagung hilft einem dabei anzuerkennen, dass die anderen tatsächlich alle existieren.
Ja, man hat also alle aufgezählt. Das sind die Gaben. Dann sagt ihr hier, dass ihr keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe habt, während ihr das Kommen unseres Herrn erwartet. Diese Gabe muss wiederhergestellt werden. Es ist sehr interessant, wenn das geschrieben wurde. Denn hier heißt es, Zeugnis von Christus. Das ist doch das Gleiche wie das Zeugnis Jesu.
Ja.
Er wendet sich an die Menschen, die die baldige Ankunft des Herrn erwarten werden und schreibt ihnen im 1. Thessalonicher, von der Zeit und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das sagt also die Schrift, richtig? Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Dann sagt er, ihr aber, das ist Mehrzahl, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte.
Warum nicht?
Warum nicht? Eine gute Frage. Warum sollte er sie nicht wie ein Dieb überfallen?
Weil sie den Geist der Weissagung haben.
Und sie haben die Gabe.
So ist es.
Und wenn man die ganze Bandbreite hat, braucht man nicht in der Finsternis sein. Man kann wählen, in der Finsternis zu sein, aber man muss nicht in der Finsternis sein. Ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Wie kann die Finsternis vertrieben werden?
Durch die Gaben.
Ja, richtig. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nun sind die übrigen lau. Und ich nehme an, dass einige schlafen. Denn die 10 Jungfrauen schliefen alle. Ob jetzt einige aufgewacht sind oder nicht, muss ich noch zeigen, stimmt's? Ab Vers 19 im 1. Thessalonicher 5 sagt er, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Vergiss nicht, dass wir es hier mit einer Predigt von Uriah Smith zu tun haben.
Ja.
Ich gräbe das alles hier aus. Ich finde, diese Pioniere waren ziemlich gründlich.
Man darf auch nicht vergessen, dass er sich 2 Jahre dagegen gesträubt hat.
Er sträubte sich dagegen.
Genau.
War er in guter Gesellschaft? Sträubte sich Paulus nicht auch?
Ja, er sträubte sich.
Martin, hast du am Anfang auch dagegen gesträubt?
Darum habe ich eine Predigt darüber gemacht.
Okay, ich sträube mich auch dagegen. Also wer gibt schon seinen ganzen Lebensstil auf und sagt, okay, was hat diese Person, dieser Prophet zu sagen? Ich mache das. Entweder muss man hochgradig verrückt oder hochmotiviert sein.
Also muss man wissen, wie Gott an ihm gearbeitet hat, wie es anfing, ihn zu stören. Und schließlich musste er sagen, okay, ich schaue es mir an. Und das kommt dann heraus.
Ja, das kam bei ihm heraus. Zuerst, dämpft nicht den Geist. Das ist eine biblische Aufforderung. Schau, wie er mit der Weissagung umgeht. Ich habe zwei Anführungszeichen gesetzt, weil ich ihn hier zitiere. Dämpft nicht den Geist, eine wichtige Aufforderung. Prophetische Rede verachtet nicht. Im Englischen steht nicht das Wort Prophezeiungen, sondern prophetisch, redent. Grammatikalisch ein Partizip Präsens im Aktiv. Das heißt, jemand sagt einem jetzt gerade etwas. Das bedeutet nicht, ich möchte, dass ihr das Buch Daniel studiert und es nicht verachtet. Ich möchte, dass ihr das Buch Jesaja studiert. Das sagt dieser Satz nicht aus. Es bedeutet, verachtet prophetische Rede in der Gegenwart nicht. Als Partizip Präsens im Aktiv. Prüft alles. Seht es euch genau an. Ansonsten ist man ein Dummkopf.
Also da muss ich gerade an eine Begebenheit denken, als Jesus, ich glaube, du hast darüber auch gepredigt, kommt und seht. Das ist das Gleiche.
Ja, kommt und seht.
Prüft alles, kommt und seht.
Was ein in der Gegenwart aktives Prinzip anzeigt, das am Wort geprüft werden muss, um zwischen dem Wahren und dem Falschen zu unterscheiden. Das ist brillant. Es ist brillant, das so zusammenzustellen. Johannes 14, Vers 26. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er, wie lange bei euch sei, Martin?
In Ewigkeit. Umfasst
das die Zeit, in der der biblische Kanon schon abgeschlossen war?
Ja.
Okay. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also bis wann werden diese Gaben da sein?
Für immer.
Bis zum Ende der Zeit. Der Apostel Peter zitiert den Propheten Joel als Erfüllung der Verheißung, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Das war an Pfingsten. Es hieß, ihr seid betrunken. Nein, nein, wir sind nicht betrunken. Darüber sprach der Prophet Joel. Wenn wir das in Apostelgeschichte 2, Abvers 15 lesen, steht da, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Das heißt, es war 9 Uhr morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen. Da haben wir den Ausdruck. Letzte Tage. Spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Die letzten Tage mussten für sie auch gegolten haben, denn die Ausgießung des Heiligen Geistes fand an Pfingsten statt. Wird es beim Spätregen vernachlässigt werden?
Ja.
Nein.
Ja. Entschuldigung. Wird die Ausgießung vernachlässigt werden? Es tut mir leid, ich dachte, wird die Gabe vernachlässigt?
Beides. Es wird weder die Ausgießung versäumt, es wird eine Ausgießung geben. Denn die Bibel verspricht den Spätregen und sie verspricht die Gabe bis zum Ende.
So ist es.
Paulus warnt, dass nach seinem Abschied reißende Wölfe hereinkommen würden. In Apostelgeschichte 20, Vers 29 sagt er, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer auferstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Irrtümer werden also in die Gemeinde kommen.
Und die Menschen werden dem hinterherlaufen.
Machen die reißenden Wölfe die Gaben überflüssig?
Nein.
Nein. Oder machen sie größere Wachsamkeit und Führung nötig?
Ja.
Schwanden die Gabe nach Pfingsten oder waren sie denen, die Buße tun, auch zukünftigen Generationen versprochen?
Ja.
Na dann lesen wir es doch in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung, also seine Zeit, und euren Kindern Zukunft und allen, die ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wie lange wird das also sein?
Bis zum Ende der Zeit.
Bis zum Ende der Zeit. Jetzt ist die Frage, warum die Gabe in der Gemeinde nicht geblieben sind und ob sie zu irgendeinem Zeitpunkt wiederhergestellt werden. Das fragt Uriah Smith. Warum hatten wir diesen Mangel? Im Mittelalter und alles, was da geschah. Uriah Smith kommt zu dem Schluss, dass die Kirche eine Sperre gegen das Wirken des Heiligen Geistes aufrichtet, indem sie ein Credo einführt. Gar keine so schlechte Erklärung, was? Ein Credo und der Geist können nicht zusammenleben, sagte er. Also, weissagten die Gemeinden verstreut und zerteilten in Sacktuch in der Wildnis ohne die volle Manifestation der geistlichen Gaben. Es gab sie schon noch, in kleinen Inseln, hier und da. Diese Gaben werden gemäß der Prophetie in den letzten Tagen wiederhergestellt, denn der Spätregen ist eine sogar noch größere Manifestation als der Frühregen. Ergibt das Sinn?
Ja, definitiv. Besonders wenn man den Umfang betrachtet, was der Spätregen macht.
Okay. Und dann schwang er wieder zu diesem Vers 17 in Offenbarung 12. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Der Same der Frau ist die Anzahl der Gläubigen in jeder Generation und die übrigen von ihrem Samen ist die letzte Generation und diese wird ein besonderes Merkmal haben. Das Zeugnis Jesu, was gemäß Offenbarung 19, Vers 10 der Geist der Weissagung ist.
Ja.
Als die Kirche in der Wildnis weissagte, hatten sie Gaben?
Ja.
Anders hätten sie ja nicht weissagen können. Wer führte es? Der Geist.
Ja, es war der Geist. Der Geist der Weissagung war in Form der Schrift präsent.
Martin, das ist ein sehr guter Punkt. Die Reformer ergriffen das Zeugnis, das sich in der Schrift befindet, was nämlich die prophetischen Schriften sind. Auch Paulus sagte, prophetische Rede verachtet nicht.
Ja.
Sie aber sagten, sola scriptura ist die Grundlage aller Wahrheiten. Und das steht für alle Ewigkeit fest. Jede prophetische Rede muss mit diesem Zeugnis übereinstimmen. Wohin führt uns das, wenn diese beiden Kriterien bei den übrigen vorhanden sein muss? Der Drache ist zornig, weil sie die Gebote halten und das Zeugnis haben. Dann sagt er, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, in der Vergangenheit. Also das, was Christus gesagt hat, das, was im Wort geschrieben steht, das muss in einem sein, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wenn alle Gaben vorhanden sind, schließt es dann nicht die Gabe der Weissagung ein?
Genau.
Aha. Diese Übrigen werden also die Gabe der Weissagung haben. Paulus verbindet das Zeugnis Jesus mit den Gaben. Der Korintherbrief wurde im Jahr 59 nach Christus, also noch vor dem Buch Offenbarung, geschrieben, was ein weiterer Beweis ist, dass das Zeugnis Jesu mit den Gaben verbunden ist. Und Offenbarung 19, Vers 10 legt dar, welche Gabe im Besonderen.
So ist es. Das sind die nötigen Kriterien. Das ist so wichtig, denn viele, die sagen wollen, nein, das ist Teil der Vergangenheit.
Das gilt für die Vergangenheit, man kann es nicht mehr haben. Aber hier ist es sehr eindeutig. Und hier schreibt Paulus. Dann hat man die ganze klare Definition in Offenbarung 19, Vers 10, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist. Und die übrigen werden das Zeugnis Jesu haben. Anders gesagt, die prophetische Gabe.
So ist es. Dieser Geist der Weissagung bezieht sich nicht nur auf die alten Propheten in der Bibel.
Richtig, das tut es nicht. Bei den übrigen müssen also die Gaben wiederhergestellt werden, damit Aberglauben und Irrtum der Vergangenheit verworfen werden. Die wahre Gemeinde muss die Kennzeichen im Hohelied von Salomon erfüllen, wo es heißt, du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich, wie Jerusalem, furchtgebietend, wie Herrscher mit Kriegsbannern. Wer ist sie, die hervorglänzt wie das Morgenrot, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchtgebietend wie Herrscher mit Kriegsbannern? Es ist ein Krieg. Ist der Teufel nicht zornig über die Frau? Und geht er nicht hin, um
Krieg
zu führen?
Zu führen gegen die übrigen.
Lass mich diesen Vers umformulieren. Wenn der Teufel Krieg mit der Frau führt, ist die Frau dann nicht im Krieg mit dem Teufel?
Ja.
Sie ist also eine Armee.
So ist es.
Furchtgebietend wie Herrscher mit Kriegsbannern? Immer, wenn es einen Banner gab, stand das für eine bestimmte Sache. Es war ein Zeichen, eine Flagge. Und ihr Banner sind die Gebote Gottes, einschließlich des Sabbats, weil es alle sind. Denn wenn man bei einem Punkt fehlt, hat man alle gebrochen. Können wir also zu folgendem Schluss kommen? Nach der großen Enttäuschung wurde die große Wahrheit des Heiligtums, die uralten Lehren über den wahren Zustand der Toten, sowie das Gesetz und das Zeugnis unter Leitung der Gaben und dabei besonders der Gabe der Weissagung in den richtigen Rahmen gesetzt. Die Kirche wurde davor gewarnt, die alten Wege zu verlassen, damit die Kirche zur Wiederherstellung aller Wahrheiten geführt werden sollte, wobei Gottes Charakter wieder richtig gestellt wird und ein Volk vorbereitet wird, um am Tag des Herrn zu bestehen. Die Gabe ermahnte das Volk, ihre kleinen Differenzen beiseite zu legen und sich in einer großen Bewegung der dritten Engelsbotschaft zu vereinen. Darum mussten die Gaben wiederhergestellt werden. Gibt es da draußen in der Welt irgendeine andere Denomination außer den Siebenten-Tags-Adventisten, die die Botschaft der drei Engel predigt?
Nein.
Sind alle in der Gemeinde über die Drei-Engels-Botschaft glücklich? Nein.
Leider nicht.
Stehen einige der Verkündigung der Drei-Engels-Botschaft konkret gegenüber?
Ja.
Aber wachsen denn Unkraut und Weizen nicht zusammen?
Ja.
Bis wann, Martin?
Bis zur Ernte.
Ah. Weil es Unkraut in der Gemeinde gibt, das sagt, dass wir keine großen Kämpfe weitergeben können, weil wir den Klimawandel haben. Macht das die ganzen Gemeinden überflüssig?
Nein.
Hat diese Gemeinde den Geist der Weissagung?
Ja.
Aha. Nun, Martin, es ist äußerst wichtig. Uriah Smith stellt im Grunde ein paar Fragen. Ich denke, er stellt um die 15 oder 16 Fragen. Aber ich werde mich nur mit 3 oder vielleicht 4 Fragen beschäftigen. Akzeptiert die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten die Schriften von Ellen G. White als eine Offenbarung von Gott? Offiziell?
Ja.
Ja. Inoffiziell?
Na, da gibt es einige,
die es nicht tun.
Ja.
Einige tun das nicht. Andere sitzen auf dem Klimawandelzug. Wenn die Frage bejaht wird, dann stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage akzeptierst du die Schriften als eine Offenbarung von Gott? Ist das nicht eine wichtige Frage?
Ja, definitiv. Hm? Das ist die Grundlage.
Hattest du zuvor ein gründliches Bibelstudium? Machten wir gerade ein Bibelstudium? Hatten wir bei diesem Bibelstudium herausgefunden, dass die Gaben bis zum Ende der Zeit vorhanden sein werden? Auch wenn der Kanon schon vollständig ist. Fanden wir raus, dass speziell die Übrigen diese Gabe haben, die als Zeugnis Jesu bezeichnet wird und die Gabe der Weissagung ist? Werden sie haben?
Ja.
Warum? Nun, wir müssen uns nur ansehen, was in der Vergangenheit passierte. Um der Einheit willen, richtig? Auf welcher Grundlage akzeptierst du die Schrift als eine Offenbarung von Gott? Wenn wir sagen, dass wir sie akzeptieren, dann müssen sie gewiss mit jeder Bedingung übereinstimmen, die im Wort Gottes dargelegt ist. Und sie müssen mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es muss zu Gott führen. Es muss zu Christus führen. Denn das müssen die Gaben vor allem tun. Es muss den Erlösungsplan erklären und es muss der Gemeinde Tadel und Warnung bringen. und diese durch die Gemeinde an die Welt.
Schau, das größte Problem mit dem Geist der Weissagung liegt für die meisten Leute am Ende, bei den letzten beiden Punkten.
Sie mögen das nicht.
Das mit dem Tadel und der Warnung für die Kirche. Und dann wenden sie sich ab, besonders wenn sie diesen Tadel an die Welt weitergeben sollen.
Was war mit Propheten in alter Zeit? Brachten sie Tadel sogar vor Könige?
Oh ja.
Wurden sie in Zisternen und Schlamm geworfen? Wurden sie zersägt?
Ja.
War es nicht ein König, der Jesaja in zwei Teile zersägen ließ?
Und es war ein König von Juda.
Das war König Manasse.
Er war einer der Könige von Gottes Volk.
Das Seltsamste ist, dass er Zweifel hatte, dieser Manasse. Er hatte so eine Art Absturz. Er wurde weggeführt und er kehrte wieder zurück. Sein Reich wurde ihm wiedergegeben und er versuchte richtig zu stellen, was er falsch gemacht hatte.
Ja.
Manasse wird eines Tages im Himmel sein. Unfassbar. Das ist so eine interessante Geschichte.
Aber nicht alle von uns werden diese zweite Chance haben.
Da hast du nur allzu recht. Das ist ein sehr guter Punkt. Gut, zur nächsten Frage. Muss die Gabe der Weissagung von Zeichen und Wundern unterstützt werden? Anders gefragt, muss man also große Manifestationen sehen?
Nein.
Ganz klar, nein. Die Gaben selbst sind ihr eigener Beweis und wenn die Vergangenheit ein Schlüssel für die Zukunft ist, dann wurden die Gabe der Weissagung nur unter besonderen Umständen ausgeteilt und das nur an ein paar ausgewählte Einzelpersonen. Es gibt nicht 100 von Propheten.
Nein.
Es gab einen Jeremia, es gab einen Jesaja, manchmal gab es 2 oder 3 Propheten zur gleichen Zeit.
Ja, das stimmt.
Wie Hesekiel und Daniel und so weiter. Aber sie waren nicht alle Propheten. Nicht einmal Nehemia war ein Prophet. Er war ein Verwaltungsleiter. Ihm war die Gabe der Verwaltung gegeben worden. Aber die Gabe war da.
An dieser Stelle möchte ich auch eine Frage stellen. Stand dieser Prophet immer im Krieg mit vielen anderen Propheten? Wie beispielsweise Elia?
Es gab immer falsche Propheten.
Es gab immer Hunderte von falschen Propheten gegen den einen.
Ja, und es gab auch immer solche, die nichts anders oder abgesondert sein wollten. Sie liefen anfangs immer nach Assyrien oder später nach Syrien, schlossen da Allianzen und versuchten Allianzen mit Babylon zu schließen.
Ökumene.
Haben wir solche Kameraden heute auch, die sogar versuchten, stellvertretende Vorsitzende solcher Organisationen zu werden? Gibt es keinen Gott in Israel? Nicht alle sind Apostel und nicht alle sind Propheten. Aber wenn einer die Gabe hat, dann gibt es sie in der Kirche.
Ja.
Dann gibt es sie in der Kirche.
Das genügt.
Ja, das genügt. Nächste Frage. Wird sie populär und allgemein akzeptiert sein?
Nein.
Nein.
Keinesfalls.
Und wenn man sie überprüft und gründlich studiert, wird man herausfinden, dass die Kritiker falsch lagen. Stimmt's? Wenn sie den Herrn des Hauses Beelzebub nannten und sagten, dass er einen Teufel habe, werden sie dann nicht dasselbe von seinen Dienern sagen? Wegen Kleinigkeiten wird der Drache nicht zornig. Dies ist Uriah Smith, vertieft in Gedanken. Wegen Kleinigkeiten wird der Drache nicht zornig, wegen einer toten Gemeinde wird der Teufel nicht zornig. Was erregt seinen Zorn? Es sind die 2 zusammenstehenden Merkmale, die seinen Zorn erregen, nämlich der Gehorsam Gottes, Geboten gegenüber und das Zeugnis Jesu. Das ärgert ihn.
Wenn es diese 2 Dinge in einer Gemeinde gibt und Einheit herrscht, kann man Ärger erwarten.
Und man kann in derselben Gemeinde Hunderte von Baalspropheten erwarten. Aber früher oder später kommt der Showdown. Gott, der Herr, wird mit Feuer vom Himmel antworten. Die Ausgießung des Spätregens. Und die Leute? Nun, einige werden keine Antwort darauf geben, aber andere werden es sehen und in Scharen in diese Gemeinde kommen.
And come in droves into this church.
Die Lehre von den geistlichen Gaben wird in der Schrift als von lebensnotwendiger Wichtigkeit für die Gemeinde angesehen und den Geist geringschätzig behandeln, ist ein ernsthaftes Hindernis für das geistliche Wachstum. Die Schrift ermahnt uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht, schüttet kein kaltes Wasser über das Feuer. Als Volk werden wir bald dem Zorn des Drachens gegenüberstehen. Martin, wir erleben ihn schon. Und wenn wir den Geist nicht auslöschen, dann kann der Spätregen über uns ausgegossen werden und wir können Teil des lauten Rufes werden, der Gottes Volk von den vier Enden der Welt zusammenruft. Wir sind dazu berufen, Haushalte des Wortes und Haushalte der gegenwärtigen Wahrheit zu sein. 1. Korinther 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter verlangt, dass er treu gefunden wird. Martin, wie wichtig ist es also, nachdem wir die geistlichen Gaben studiert haben, dass wir uns die Schriften des Geistes der Weissagung ansehen, sie dem Test unterziehen und, wenn sie von Gott sind, sie dann zu akzeptieren?
So ist es. Und den Geist nicht zu dämpfen. Also tu, was da steht.
Ja, tut, was dort steht.
Schieb es nicht für später auf.
Und ich möchte sogar eine Warnung aussprechen. Es wäre für einige erträglicher und es wäre für einige besser, sich einen Mühlstein um den Hals zu hängen, als einem der Kleinsten diesbezüglich zum Straucheln bringen.
Richtig.
Wenn sie von Gott sind, dann ist es das Zeugnis Jesu. Und das bedeutet, dass wir ihnen gehorchen müssen.
Und es auch entsprechend behandeln.
Ja. Und wenn man sich gründlich damit befasst, wird man erkennen, dass es gut für einen ist. Es ist kein Joch. Mein Joch ist sanft.
Es ist wie die Gebote.
Es ist wie die Gebote. Es ist kein Joch. Es ist eine Hilfe, eine Unterstützung. Es ist richtig, es zu tun. Es wird Glück und Freude ins Leben bringen, sogar in Streit und Not. Man wird einen Anker haben, auf den man sich stützen kann. Und man wird wissen, dass die Auslegung der Schrift, der man folgt, vom Zeugnis Jesu unterstützt wird. Sollen wir beten?
Amen.
Himmlischer Vater, dieses Thema muss immer und immer wieder aufgegriffen werden. Und es wird immer Widerstand dagegen geben. Doch hilf uns, es zu studieren. Und wenn wir es studiert haben, eine Entscheidung zu treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.